willkommen zu einer neuen Folge von Katerfrühstück, dem Gedankenpodcast für wilde Freigeister, hochsensible Menschen und für all diejenigen von euch, denen die unaufgeregte Art von Podcasts gefällt. Hier bei Katerfrühstück geht es um Kreativität, es geht um Musik, um Kunst, auch mal um Fotografie und heute um Ernährung. Das Thema meiner heutigen Folge ist, wie ernähre ich mich richtig und das vor allem als hochsensibler Mensch. Mein Name ist Kosch Wolf und Katerfrühstück begleitet mich jetzt seit etwa 3 Jahren. Da gibt es ja immer wieder mal Kursänderungen und Gedanken zu so viel unterschiedlichen Themen, die ich hier gern unterbringen möchte. Dass ich oft nicht weiß, passt das denn hier eigentlich rein? Braucht Katerfrühstück vielleicht bierseligeren Content, wie er auch der Name vermuten lässt? Aber wir sind ja freie Menschen in einer freien Welt und daran glaube ich auch jetzt immer noch irgendwie jedenfalls. Deshalb bin ich so frei und wähle dieses Thema, weil ich denke, dass es einfach nur gut sein kann, zu wissen, was eigentlich wichtig ist, wenn ich stark durch den Tag getragen werden möchte. Was kann ich selbst dafür tun, nicht nur als hochsensibler Mensch, aber wir benötigen besondere Aufmerksamkeit, wenn es um Resilienz geht, wenn es darum geht, wie stärke ich mich gegen Reizüberflutungen. Warum stürze ich mich in emotionales Essen, wo ich doch weiß, dass es nur für diesen Moment glücklich macht? Ihr Lieben, diese Folge stellt jedoch keine Ernährungsberatung dar. Das kann ich einfach nicht leisten und ich will es auch gar nicht. Ich gebe hier eine handvolle Informationen zu einem Thema, das gar nicht so im Fokus steht, wenn wir uns fragen, warum bin ich so niedergeschlagen und matt? Ich wünsche euch eine stimmige und entspannte halbe Stunde und hoffe sehr, dass auch für den einen oder die andere was an freshen Infos oder Impulsen dabei ist. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Wie ernähre ich mich richtig, insbesondere als hochsensibler Mensch? Diesen Podcast habe ich ursprünglich mal begonnen, um hier über meine eigene Hochsensibilität zu sprechen. Für den einen oder die anderen ein Stück weit zu esoterisch gedacht, was mir schon gesagt wurde, aber das darf jeder erst einmal für sich selbst entscheiden und vielleicht ist der Brückenschlag von Esoterik zur Spiritualität einem manchmal gar nicht so bewusst oder einfach auch nur egal. Ich bin hochsensibel. Diese Selbsterkenntnis hat für mich Türen geöffnet und es ergaben sich viele Antworten auf so ungelöste Fragen, die einfach aufkommen, wenn du ungefiltert wahrnimmst. Die aufkommen, wenn du dem Kreislauf einer steten Auseinandersetzung erlegen bist und vor allem auch erlegen bist einer nie endenden Verarbeitung sensorischer Reize. In dieser Show geht es wieder einmal um Hochsensibilität und dem Thema dazu, wie ich mich richtig ernähre. Richtig ernähren, um in meine Kraft zu kommen, um in meiner Kraft zu bleiben, natürlich auch gesund zu leben, aber insbesondere meiner Leistungsfähigkeit als hochsensibler Mensch gerecht zu werden, ohne gegen Mühlenräder zu treten oder ohne Gefahr zu laufen, kontraproduktiv für mich selbst zu agieren. Hochsensibel. Das klingt ja in der Färbung beinahe auch stigmatisierend. Und seit Elaine Aron und ihren Studien zu der Hochsensibilität wissen wir, diesem bis dahin noch unbestimmten und gesellschaftlich ungesehenen einen Namen zu geben. Wir wissen, hochsensibel sein ist ein Temperament. Es kann das Beste aus dir herausholen. Gesegnet mit Empathie und Kreativität sind Hochsensible aber auch geneigt, schnell in die Sinnesüberreizung zu kommen. Und wenn ich über Hochsensibilität spreche, was bedeutet es eigentlich, hochsensibel zu sein? Manche Menschen erleben die Welt um sich herum besonders intensiv. Sie haben außergewöhnlich feine Antennen für die Stimmungen ihrer Mitmenschen, bemerken mehr Details als andere und reagieren empfindlicher auf die Reize. Die täglichen Reize, die auf uns einprasseln. Grelles Licht zum Beispiel, Gerüche, Krach und Gedränge. Das macht ihn zu schaffen. Auch innere Empfindungen wie Hunger zu haben, Aufregung oder Wut zu spüren, das empfinden sie ganz besonders stark. Sie fühlen sich bei Lärm und Unruhe schnell überfordert, sind anfangs zurückhaltend und brauchen Zeit, um sich auf Neues einzustellen. Nach einem Tag voller zum Beispiel Sightseeing gehen sie beispielsweise am Abend ungern noch aus oder feiern, sondern ziehen sich lieber zurück auf ihr Hotelzimmer, genießen die Ruhe und nehmen sich die Zeit, das Erlebte zu verarbeiten. Die amerikanische Psychologin Elaine Aron gab diesen Menschen Mitte der 90er Jahre einen Namen, hochsensibel. Zu Elaine Aron gibt es eine kleine Geschichte, die mir auch neu aufkam und die möchte ich euch gern mitgeben. Elaine Aron war selbst nach einer Operation im Jahre 1987 psychisch stark mitgenommen. Die Psychotherapeutin, die sie damals deshalb konsultierte, konnte jedoch keine psychische Erkrankung feststellen und nannte Aron schlichtweg hochsensibel. Nichts ahnt, dass sie ihr damit die Idee für ein Forschungsfeld lieferte. Elaine Aron schliff in den darauffolgenden Jahren an ihrem Konzept und testete es schließlich an Versuchspersonen. Ihre 1997 veröffentlichte Studie legte den Grundstein für die Erforschung der Hochsensibilität. Eine konkrete Definition für Hochsensibilität gibt es nicht. Und es gibt auch immer noch viele Unklarheiten über die konkreten Auswirkungen und Ursachen von Hochsensibilität. Die genauen Ursachen zur Entstehung von Hochsensibilität sind noch nicht bekannt. In der Wissenschaft spricht man von einer multifaktorellen Genese, was einfach ausgedrückt bedeutet, dass viele Faktoren eine Rolle spielen können. Die meisten Menschen denken, Hochsensibilität ist etwas Psychisches. Wir Hochsensible empfinden das ja auch so und wir glauben, dass wir seelisch anders ticken und erstmal stimmt es ja auch so nach außen. Jedoch liegen die Ursachen komplett woanders. Zunächst kann man sagen, dass es in unseren Genen verankert ist. Es ist womöglich aus Generationen vererbbar. Also, wenn diesen sogenannten sechsten Sinn niemand unserer Eltern in sich trägt, so kann dieses Temperament aus weit zurückliegenden Generationen in uns veranlagt sein, wobei sich hier die Wissenschaft noch nicht hundertprozentig sicher ist. Hier habe ich schon über mehrere Bereiche gesprochen und heute, meine Lieben, geht es um die Ernährung, besonders mit dem Fokus auf Hochsensibilität und warum wir einen besonderen Spot darauf werfen sollten. Wie ernähre ich mich als hochsensibler Mensch richtig? Gibt es dann ein richtig oder ein falsch? Kann ich meiner Intuition folgen? Oder womöglich gibt es eben doch einige Dinge, die wir dazulernen können? Ich habe im letzten Jahr an einem Online-Kongress für Hochsensible teilgenommen und dabei kam eine Frau namens Anne-Barbara Kern auf dieses Thema zu sprechen. Und seitdem fliegt es durch meinen Kopf, dieses Thema Ernährung, und ich wollte es auch hier einmal einbringen. Wir können unsere Ernährung so umstellen, dass wir uns aus Erschöpfungen erholen können und unsere Leistungsfähigkeit wieder so ausrichten, dass es uns gut geht. Wie bringen wir uns wieder in unsere Energie? Zunächst gesagt ist ja nicht jeder oder jede gleich und jeder oder jede benötigt individuell auch Nährstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel, zu denen wir auch noch kommen. Hier noch ein besonderer Hinweis, diese Folge ist keine konkrete Beratung und dient auch nicht als Ersatz für eine Diagnose oder Therapie. Sie dient vielmehr der Vermittlung von Wissen. Wenn du den Wunsch hast, konkret für dich eine Beratung zu bekommen, solltest du in jedem Fall eine Expertin oder einen Experten aufsuchen, wo ganz persönlich auf eine individuelle Ernährungsberatung dann eingegangen werden kann. Das Befolgen der Empfehlung erfolgt hier auf eigene Verantwortung. Klingt hart, ist aber so. Als hochsensibler Mensch ist es wichtig, immer wieder Kurskorrekturen vorzunehmen. Was meine ich damit? Kurskorrekturen sind innere Weisheiten, die mich fragen lassen, wo sind meine Grenzen, was tut mir gut und was tut mir weniger gut? Wo habe ich mich womöglich verrannt? Dafür muss man sich nicht schämen. Das darf passieren und gehört zur Persönlichkeitsentwicklung absolut dazu. Wie können wir Kurskorrekturen vornehmen? Wir können unsere eigenen Bedürfnisse erfragen. Wir dürfen schauen, was tut uns gut. Was wollen wir wirklich und was, im Umkehrschluss, wollen wir auch nicht? Wenn es um Probleme in der Ernährung geht, haben wir oft damit zu tun, dass wir völlig fertig sind. Die Nerven sind runter, stehen kurz, vielleicht auch vom Burnout. Nun könnten wir schnell sagen, ja, dann ändere doch deine Strategien, nimm dir mehr Zeit für dich, tritt im Job kürzer oder Es gäbe auch die Möglichkeit, direkt mit therapeutischen Übungen oder Arten von Entspannungsübungen zu starten, um sich wieder in die Balance zu bekommen. Das kann schnell zu Blockaden im Kopf führen. Du kannst dich fragen, bin ich denn schon bereit, etwas zu ändern? Habe ich überhaupt die Nerven? Habe ich die Nerven, autogenes Training zu beginnen? Eigentlich fehlen die Nährstoffe fürs Gehirn. Es geht also um die körperlichen Bedürfnisse, um dann wieder in die Kraft zu gelangen. Ein verdammt schöner Akt der Selbstfürsorge und Selbstliebe, wie ich finde. Das mag jetzt tatsächlich für einige Ohren esoterisch oder auch krass spirituell klingen. Als hochsensible Menschen sind wir oft auch spirituell interessiert und auch an Psychologie interessiert. Und dahinter steckt auch diese mangelnde Erdung. Was spirituell gesehen deutlich auf das Wurzelchakra deutet, dessen Thema ja Erdung, Vitalität, Sicherheit und auch Körperlichkeit sind. Das Wurzelchakra ist darüber hinaus das erste wesentliche Hauptchakra zur Entwicklung des gesamten Chakrensystems. Sein Element ist die Erde. Ein toller psychologischer und physiologischer Effekt ist es nun, über Ernährung wieder in die eigene Kraft zu kommen. Das stärkt auch das Selbstvertrauen und das vielleicht verloren gegangene Kompetenzverhalten. Es ist nicht nur ein spiritueller Ansatz, der Frage nachzugehen, wieso sollte ich darauf achten, wie ich mich ernähre? Insbesondere als Hochsensible, wo ja der Filter im Kopf fehlt. Der Filter dafür, Eindrücke und Erlebtes zu sondieren, sie abzulegen oder gar nicht erst an sich herankommen zu lassen. Dabei braucht es für bestimmte Hirnregionen besonders viel Nährstoffe. Wenn wir das nicht in ausreichendem Maße haben, wird es sehr schwierig, in Achtsamkeit und in Bewusstheit zu kommen. Was dabei reinhakt, ist unser temporäres Essverhalten. Ich vermute, dass es beinahe niemanden gibt, der das nicht kennt. Emotionales Essen oder auch Stressessen. Hier schnüren wir ungeachtet all unserer Vorhaben, ungeachtet all unseres Wissens über gesunde Ernährung ein schönes, ertragreiches Paket. Mit Zunahme des Körpergewichtes, aber auch vorher vor allem dem sich glücklich essen. Mit sämtlichem fett, süß, salzigem Kram, der uns momentan richtig glücklich macht. Ich habe heute meinen Cheat Day. Da darf ich alles. Ich kenne das nur zu gut. Das ist ja die Belohnung für eine gut bewältigte, stressige Zeit. Oder da kommt Frustessen wegen einer nicht zu fassenden Emotion und so weiter. Wir kennen das und wundern uns, warum wir das immer wieder so tun. Obwohl wir wissen, dass es uns auf Dauer nicht gut tut. Aber unser Gehirn reagiert mit Freude und mit einer Art Zufriedenheit. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir genetisch gesehen eigentlich noch Urmenschen sind, wenn wir uns in wilder Natur befinden würden und nach Nahrung suchen, wird es ja nicht leicht sein, eben diese Schmackos wie süß, salzig oder auch schön fettig zu jagen oder auch zu finden. Es war immer irgendwie etwas Besonderes, auch heute. Nur jetzt ist es überall verfügbar. Snacks, Eis, Schokolade, für andere ein Steak, Burger, Pizza und Co. Wenn wir davon etwas zu uns nehmen, hat unser Gehirn sozusagen einen Jackpot. Durch die Aufnahme von Süßem, von Salzigem oder Fettigem regen wir die Produktion von Botenstoffen an. Und nicht nur das. Was uns an Schokolade glücklich macht, ist ja genau das. Fett und Zucker. Die liefern die Basis zur Produktion von Serotonin und Dopamin. Das Problem an der Sache ist, wir laugen damit unseren Körper auf Dauer weiter aus. Eingangs habe ich euch erzählt, dass ich letztes Jahr an einem Online-Kongress teilgenommen habe, wo ich genau einem Beitrag gefolgt bin von Dr. Anne-Barbara Kern, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und ganz viele tolle Fakten darüber abgeben konnte. Sie ist ja Ernährungsberaterin und hat sich im Laufe der letzten Jahre, und das sind glaube ich beinahe 10, 15 Jahre, mit diesem Thema Ernährung und Hochsensibilität beschäftigt. Und ich möchte gern 1, 2 bis 7 kleine Auszüge aus diesem Kongress, was mir noch im Kopf war, und ich habe ein paar Sachen mitgeschrieben, mit euch teilen. Ihr findet den Link zu der Webseite von Dr. Anne-Barbara Kern auch in den Shownotes. Also meine Lieben, wenn das so ist, dass wir uns durch die Aufnahme von Süßem, Salzigem und Fettigem auf Dauer auslaugen, also unseren Körper auslaugen, frage ich mich, warum ist es so? Es geht um die Botenstoffe. Es geht um Botenstoffe im Gehirn und was uns dann auch schnell natürlich zum Thema Ernährung bringt. Welche Nährstoffe sind essentiell? Welche Nahrungsergänzungsmittel sind uns wichtig? Unser intensiver Hirnstoffwechsel braucht ganz bestimmte Energie, die wir ihm zuführen, durch bestenfalls Eiweiß, Omega-Fettsäuren, Vitamin B3 und vor allem auch alle Vitamin B-Arten. Dopamin wird aus der Aminosäure Tyrosin gebildet. Aminosäuren sind Eiweißbausteine, die in unserer täglichen Ernährung vorkommen. Und die meisten von uns haben einen Proteinmangel. Nicht aus Fehlernährung, sondern, warum ist es so? Weil wir Proteine nicht speichern können. Was bedeutet, wenn mein Gehirn den Botenstoff Serotonin ausschütten will, was ja der Wohlfühlbotenstoff ist und auch ein Antidepressivum, dann muss die Aminosäure, Tryptophan heißt sie, dafür im Blut gut vorhanden sein. Ohne diese essentiellen Aminosäuren oder ohne dieses Tryptophan und auch Tyrosin kann der Körper kein Serotonin oder Dopamin produzieren. Dann heißt es, jetzt fühle ich mich schlapp, kann vielleicht schlecht mit Stress umgehen. Wir sind ja vor allem als Hochsensible in einer ziemlich prekären Situation mit vielen Eindrücken umgehen zu müssen, mit vielem, was wir zu verarbeiten haben. Proteine liefern uns die Rohstoffe, aus denen unser Körper diese Botenstoffe dann bauen kann und sie helfen uns zugleich in der Kraft zu bleiben, Aminosäuren zu bilden, die wir unter anderem für unsere Stressbewältigung benötigen. Fühlen wir uns schlapp aufgrund von Mangel und greifen zu Zucker und Fett und Salzigem, bringen wir uns somit ans Limit mit Serotonin und Dopamin. Wir ziehen praktisch die letzten Reserven aus unserem Körper, aus unserem Gehirn heraus. Und neben dem führen wir unserem Körper ungesunde und schlecht zu verarbeitende Fette und Zucker zu. Weil es aber schnell geht und wir hier ganz schnell unserem Gehirn den vorhin besprochenen Jackpot liefern, wollen wir das immer wieder. Bis in die womögliche Sucht. Denn Dopaminausschüttungen können süchtig machen. Dann dürfen wir wissen, bei allen Süchten ist Dopamin beteiligt. Egal ob bei stoffbezogenen Süchten wie der Kokainsucht, oder bei den stoffungebundenen Süchten wie der Spiel- und Sexsucht. Und so ist es auch bei Zucker. Wie werde ich also meinen körperlichen Bedürfnissen als hochsensibler Mensch gerecht, um mehr Wachheit, um mehr Achtsamkeit zu erlangen? Was uns stärken kann, was uns erden kann und auch zugleich in Energie bringt, ist zum einen auf Zucker zu verzichten. Das klingt leichter als getan, wir wissen das alle. Selbst wenn wir es augenscheinlich riskieren, finden wir beinahe in allen verarbeiteten Lebensmitteln Zucker. Das ist ziemlich übel, tut aber der Konsumindustrie unglaublich gut. Was wir benötigen, sind Proteine, ob pflanzlich oder tierisch. Sie sind für den Körper unverzichtbar. Aber warum? Proteine, die umgangssprachlich als Eiweiße bezeichnet werden, bestehen aus langen Ketten von Aminosäuren, die vielfach unterschiedlich aufgebaut sind. Und jede der Aminosäuren und damit auch jedes Protein hat andere Aufgaben im Körper. Neben den Kohlenhydraten und Fetten bilden Eiweiße die wichtigste Nährstoffgruppe. Sie werden unter anderem auch für das Zellwachstum benötigt, für den Aufbau von Muskeln, Knochen, Haut und Organe, sie bestehen zum größten Teil aus Protein. Eiweiße sind auch als wichtige Enzyme unterwegs. Sie wirken als Hormone, sie ermöglichen viele Stoffwechselprozesse, sie sind Teil des Immunsystems und liefern direkt Energie. In Hinblick auf die Ernährung, auf die tägliche Ernährung, wird es empfohlen, dreimal am Tag eine eiweißreiche Nahrung zu sich zu nehmen. Und wenn wir das gleich vegetarisch oder vegan betrachten, ist das eine ganz gute Formel, wenn jemand Hunger auf etwas Süßes hat, sich zu überlegen, was könnte ich denn stattdessen Eiweißreiches essen? Natürlich ersetzt das jetzt kein Gummibärchen und keine Schokolade. Da gilt es auch, das Umdenken zu lernen. Da gibt es spezielle Proteinriegel. Eine Vielzahl von Möglichkeiten. Veganer Kapseln mit pflanzlichem Eiweiß zum Beispiel. Darüber gibt es auch genauso kontroverse Diskussionen. Klar ist aber, dass bei einer konstanten Proteinzufuhr der Blutzuckerspiegel eben auch viel konstanter bleibt. und man fühlt sich gesättigter und kommt sozusagen auch gut durch den Tag. Man fühlt sich gut durch den Tag getragen. Es gibt Listen, in denen man nachlesen kann, was für einen selbst optimal wäre. Als Veganer sind das vornehmlich Hülsenfrüchte, Erbsen, Hellebohnen, Linsen, Tofu und auch proteinreiche Nahrungsmittel. Da wäre das Reisprotein oder Erbsenprotein zu nennen. Bei einer Ernährung, die nicht unbedingt vegan passiert, wären das die Lieferanten Ei, Fisch, Quark, Fleisch. Milch liefert dagegen wenig Proteine, auch wenn man das hier denken könnte. Aber man weiß, dass es eigentlich erst ab Quark losgeht. Wie viel Protein brauche ich eigentlich pro Tag? Der Tagesbedarf an Proteinen liegt für Erwachsene bei 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Die entscheidenden Faktoren sind hier Alter, die Körpergröße und das Geschlecht. Ernährungsexperten gehen dabei von einem normalen Gewicht aus. Bei Adipositas erhöht sich der Eiweißbedarf daher nicht. Berechnet wird ja danach, was die Waage bei Normalgewicht anzeigen würde. Senioren und Kinder haben einen etwas erhöhten Eiweißbedarf. Es gibt da eine recht einfache Formel auf unsere Körpergröße bezogen, die besagt etwa 1 Gramm Protein pro Zentimeter Körpergröße. Also Körpergröße in Zentimetern minus 100. Zum Beispiel, du bist 1,78 Meter, dann brauchst du 7,8 Gramm. Da wir schon gehört haben, dass Proteine nicht gespeichert werden können, ist demnach immer deine letzte Mahlzeit dafür wichtig, wie gut und wie fit du dich fühlst, wie gestresst oder entspannt du bist. Es ist nicht so von Bedeutung, was du in der letzten Woche gegessen hast, sondern was du als letzte Mahlzeit zu dir genommen hast. Denn wie wir jetzt zum dritten Mal hören, können wir Proteine einfach nicht speichern oder so in die Wangen packen wie der Hamster. Wenn wir über Proteinaufnahme nachdenken, gibt es sicher auch Leute, die Probleme haben bei der Aufnahme von Proteinen, die Probleme haben bei der Verstoffwechselung von Proteinen. Deutlich ist es, dass es da keine direkte Unverträglichkeit gibt. Leute, die seltener Proteine zu sich nehmen, haben eher ein größeres Problem, Proteine zu verstoffwechseln oder sie zu vertragen. Wahrscheinlich essen sie dann auch so wenig davon. Hier heißt es dann, die Menschen gern langsam und schrittweise wieder an die Proteinzufuhr zu gewöhnen. Das kann schon dauern, ist aber durchaus erfolgsversprechend. Alternativen sind auch pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel. Wenn man zum Beispiel keine Hülsenfrüchte verträgt, dass man zusätzlich dieses Eiweiß zuführen kann. Das bekömmlichste pflanzliche Protein ist das Reisprotein. Das gibt es heute in Pulverform zu kaufen. Das Gute daran ist, dass es 80% Protein enthält. Hier ist es anders als bei normalem Reis. Hier lässt man im Wachstumsprozess die Pflanze noch keimen, wodurch der Proteingehalt erhöht wird. Und ich brauche davon nicht viel und ich kann es in kleinen Mengen, zum Beispiel mit einem Getränk, zu mir nehmen. Zusätzlich effektiv zur Bekömmlichkeit wirkt es antiallergen. Das macht der Reis. Und für Menschen mit einer Unverträglichkeit an Hülsenfrüchten auch gut zu empfehlen. Wir wissen ja auch, Reis ist sehr bekömmlich, liegt uns gut im Magen und ist vor allem auch leicht in der Zubereitung. Aber der wiederum enthält nur 7% Eiweiß. Ein Reisdrink, denkt man nicht, enthält so gut wie gar kein Eiweiß und kommt auch von der Kalorienbelastung neben den beinahe nicht vorhandenen Ballaststoffen, Vitaminen und auch Calcium direkt der Kuhmilch gleich. Das ist schräg. Denn wie es doch früher hieß, Leute, trinkt Milch. Unserer Generation wurde es sogar noch flaschenweise verabreicht und unsere Eltern haben Milchgeld bezahlt in der Schule. So verändert sich Wissen. Um pflanzliche Proteine aufzunehmen, ist Sojamilch, also vor allem ungesüßte Sojamilch, ganz gut zu handhaben. Hier finden wir 3,5 Gramm Eiweiß und 2 Gramm Fett auf 100 Milliliter. Reich an Veganproteinen sind auch Amaranth, Dinkel, Quinoa, Hafer und Hirse. Neben den Proteinen dürfen wir unsere Vitaminzufuhr nicht vergessen. Und da kommen wir ganz schnell auf die Nuss. Nicht jede zählt, zum Beispiel die Erdnuss ist da komplett raus. Aber viele der Nüsse verfügen über wertvolle Inhaltsstoffe. Nüsse enthalten ja nicht nur reichlich Proteine und vor allem wertvolle Fette, sondern sie enthalten auch durchschnittlich 10 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm. Darüber hinaus haben sie weitere gesunde Inhaltsstoffe wie Vitamine, vor allem aus der B-Gruppe. Vitamin E und Folsäure. Gute Vitamin B6-Lieferanten sind zum Beispiel Haselnüsse und Walnüsse. In den Walnüssen finden wir noch Vitamin B7 bzw. H und Biotin. Ich hoffe, ich stresse euch nicht zu sehr mit diesen vielen Informationen. Wer mitschreiben möchte, der sollte das nicht tun. Nehmt euch Zeit und hört es einfach nochmal oder spult weiter oder stoppt. Es kann eine große Rolle spielen, was, wann und wie viel du isst. Allem voran ist ein konstanter Blutzuckerspiegel enorm wichtig. Wir dürfen einen möglichst regelmäßigen Essensrhythmus finden und vor allem auch darauf achten, was wir essen. Und wie schon besprochen, ausreichend Eiweiß, Ballaststoffe, gesunde Fette und eine angemessene Menge an möglichst langkettigen Kohlenhydraten sind enorm wichtig, damit unser Blutzuckerspiegel über 3 bis 4 Stunden stabil bleiben kann und wir nicht direkt wieder hungrig werden. Ein gutes Frühstück innerhalb der ersten 60 bis 90 Minuten nach dem Aufwachen kann dazu unterstützend beitragen, mit wirkungsvoller Regelmäßigkeit dann etwas zu essen. Tun wir das nicht, muss unser Körper mit der zusätzlichen Produktion von Hormonen, unter anderem dem Cortisol, beginnen. Und zusätzliches Cortisol im Körper bedeutet auch, zusätzlichen Stress zu haben. Wer so früh noch nicht gerne isst, kann alternativ auf einen Shake oder Smoothie mit wohltuenden Zutaten setzen. Pauschale Aussagen zu Zeiten und Aussagen zur Verteilung der Mahlzeiten sind, denke ich, sehr schwierig zu handhaben. Ob wir nun lieber 3-mal etwas größer essen oder 5-mal etwas kleiner am Tag, das darf jeder für sich selbst entscheiden, denke ich. Ob man dieses oder jenes Gemüse lieber mag oder lässt oder verträgt oder nicht verträgt, gern 3-mal oder nur 1-mal am Tag warm isst, das darf schlussendlich bei jedem selbst liegen. Wichtig in meinen Augen ist aber, dass wir eine Regelmäßigkeit für unsere Essenszeiten entwickeln und unseren Blutzuckerspiegel, um den es ja nun mal einfach auch geht, in den Fokus zu rücken. Und wenn wir hier über das Was und Wie sprechen, gilt sicher auch, das Setting zu betrachten, in dem wir als hochsensible Essen zu uns nehmen. Ich nehme deutlich wahr, dass es mir nicht bekommt, in größeren, zum Beispiel Business-Caterings zu essen, von denen findet man ja in Berlin in Mitte eine Menge. Das stresst mich schon, das Anstehen, mit den Menschen zu sein, irgendwo zu sitzen und meine einzige warme Mahlzeit vielleicht am Tag einzunehmen mit den Gesprächen, mit dem Lärm, mit dem Licht um mich herum. Für mich darf es eher ruhig und auch reizarm sein. Unsere Umgebung kann uns gern auch inspirieren. Wichtig dabei ist auch, dass wir möglichst entspannt mit dem Essen beginnen. Da reicht es schon, wenn wir uns setzen und bevor wir zur Gabel greifen, 3, 4 bewusste Atemzüge nehmen und dabei ankommen. Das Essen mal betrachten, es erschnuppern, es mit allen Sinnen in uns aufnehmen. Und vielleicht tut es dir auch als hochsensible Person gut, mal nicht in Gesellschaft anderer Menschen zu essen. Inspirierend kann auch für den Einstieg in die neue Ernährung für mich als hochsensible Person Essen sein, wenn ich es selbst herstelle. Denn dann wissen wir, was drin ist. Wir können es vielleicht auch immer dabei haben, zum Beispiel ein Porridge, ein Shake oder auch eine Gemüsebrühe, vielleicht mit geraspelten Möhrchenstückchen. Zum Mittag- und Abendessen könnte man zum Beispiel auf einen Quinoa-Salat mit Rucola und Tomaten setzen. Oder auf eine Reisbowl mit Lachs, mit gebratenem Chicorée und gerösteten Mandeln. Ich hoffe, ich mache euch nicht zu sehr Appetit für die Dinge. Wie gesagt, entspannt euch und schreibt nicht mit. So, und wenn es um was Süßes geht, dann habe ich für mich entdeckt, es gibt diese kleinen Energy Balls in diesen Drogeriemärkten. Da sie ohne raffinierten Zucker hergestellt werden, versetzen sie hochsensible Menschen nicht in Stress. Das habe ich selbst erspüren dürfen. Soweit aus der Rubrik Der Chefkoch empfiehlt. Ha. Mein Fazit zum Ernährungsthema: Iss frisch, iss zuckerfrei und vor allem iss, was du willst, aber tu es mit der dir innewohnenden Achtsamkeit und dem Bewusstsein dafür, dass dein Temperament der Hochsensibilität etwas ganz Großes für dich sein kann. Bei allem, was du tust und wie du bist, für Menschen in deinem Kreis und ganz besonders für dich. Ein Hoch auf die Proteine. Das war's mal wieder, ihr Lieben. Katerfrühstück, der Gedankenpodcast. Nicht nur für wilde Freigeister, auch für hochsensible Menschen. Für Menschen, denen die ruhige Gangart von Podcasts eher liegt als die laute und vielleicht sogar super komödiantischen Sachen, die ich natürlich auch sehr schätze und deretwegen ich ja ursprünglich auch zum Podcast hören gekommen bin. Das Thema hier heute, Hochsensibilität und wie ernähre ich mich richtig. Die Quellen der Informationen könnt ihr aus den Shownotes entnehmen. Für mich ein nicht so gangbares, denn ich bin kein Ernährungsberater und medizinisch nicht gebildet. Ich wünsche mir sehr, dass ich 1, 2 oder 47 von euch dafür erwärmen konnte, sich dem Thema doch nochmal irgendwie anzunehmen und so ein bisschen ja emotional den Finger raufzulegen, denn es geht uns alle an und es kann uns nur besser gehen, wenn wir darauf achten, wie wir uns ernähren. Ihr Lieben, ich wünsche euch und euren Liebsten eine schöne Zeit. Bis bald.